Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von uns beiden, eure Girls and back in the motherfucking house.
Eine neue Folge zum Thema, wir sind traumatisierte Potatoes.
Oh, Mom, wolltest du in der Einleitung jetzt mitmischen? Das ist ja nach sieben Jahren, ja, was ganz Neues. Anni traut sich ja immer nicht, die Einleitung zu machen. Das war ja fast die Einleitung, die du gemacht hast. Ihr Lieben, wir haben heute ein cooles Thema, wie ich finde. Das mag sehr banal klingen und als wären wir 18 Jahre, aber ich finde, das ist ein Thema, das verdient definitiv nochmal eine große, kleine, mittlere Bühne. Denn es geht ums Dating, mal wieder. Surprise, surprise. Und es geht besonders um das Thema, wieso Männer, in unserem Fall Männer, weil wir Männer daten. Weil wir Männer daten. Warum Männer im Dating oft keine Fragen stellen und was das bedeuten kann. Denn der erste Impuls bei mir zum Beispiel wäre gewesen zu sagen, er ist nicht interessiert. Muss es aber gar nicht sein. Und wir gehen heute mal in ein paar Möglichkeiten rein und überanalysieren einmal alle ganz kurz oder lang und schauen mal, ob das wirklich so ist, dass der Mann einfach am Ende kein Interesse hat. Kann natürlich sein, so ist es ja nicht. Vielleicht ist der Partner wirklich nicht interessiert an dir, aber manchmal stecken auch viele Gründe dahinter, die wir gar nicht bedenken, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, unsere Ängste zu projizieren auf den Partner oder auf die Situationship oder Schutzmechanismen zu aktivieren oder. Also es kann wirklich sehr, sehr vieles in uns passieren, wieso wir den Partner so wahrnehmen, wie wir ihn wahrnehmen. Und ich werde wahrscheinlich heute als ein tolles Beispiel dienen. Das freut mich ja immer.
Toll, wir beide.
Über schöne Themen über meine Dating-Problemchen zu philosophieren, weil ich springe witzigerweise von einer Extreme zur nächsten. Und das ist so langsam zwar immer noch witzig, muss ich sagen, aber für mein Nervensystem so gar nicht mehr entspannt.
Nee. Und ich finde es auch ganz interessant, dass wir noch nie eine Folge darüber gemacht haben.
Komisch,
seit
oder?
7 Jahren, obwohl wir uns eigentlich immer darüber unterhalten, also eigentlich konstant darüber unterhalten, dass Menschen uns dafür benutzen, generell uns als Beraterinnen zu sehen, weil wir grundsätzlich diese Haltung haben, dass wir gerne zuhören und gerne Aufmerksamkeit geben. Und wir unterhalten uns jedes Mal darüber, dass Menschen sich in den Vordergrund stellen und wir es auch ermüdend finden, oftmals uns mit Menschen zu treffen, sei es ein Date oder eine Bekanntschaft oder keine Ahnung was, weil wir uns immer so fühlen, als wären wir die Entertainer, als wären wir die People-Pleaser. Wir reden ja immer davon, dass wir People-Pleaser sind und dass wir Ja-Sager sind und dass wir aus dem Helfersyndrom, aus der Helfersyndrom-Abteilung kommen. Da kommen natürlich alle Charakteristiken zusammen und wenn wir vor jemanden gesetzt werden, ist es immer so, dass diese Person sich unglaublich wohl fühlt, unglaublich warm und aufgehoben fühlt und wir total ausgesaugt, ausgelaugt aus diesen Gesprächen rausgehen und uns dann fragen, was eigentlich hier schiefgelaufen ist, weil ständig Leute mit uns Kaffee trinken wollen, aber wir mit denen keinen Kaffee trinken wollen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was für eine Dynamik nehmen unsere Gespräche immer an? Und statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, muss man natürlich auch immer auf sich selbst schauen und gucken, welche Signale man sendet. Weil wären wir jetzt arrogante Bitches, die niemals zuhören, würden Menschen auch nicht sich darauf freuen, unser Gehör zu bekommen.
Mm. Und da muss man aber auch schauen, dass man so eine Mitte findet, weil ich finde es ja an sich nicht schlecht, dass wir einfach Menschen sind, die einladend sind. So, es ist Fakt, dass wir gerne von Menschen umgeben sind einerseits, weil wir auch sehr gut darin sind. Und das wäre eine Verschwendung. Wenn wir beide einen Menschen so wohl fühlen lassen können in unserer Anwesenheit, warum sollten wir diese Power nicht nutzen, um mit Menschen irgendwie in Verbindung zu kommen? Nur haben wir halt gemerkt, und das waren halt leider viele Jahre schlechter Erfahrungen und Freundschaften und Partnerschaften, dass wir danach so ausgelaugt waren und haben jetzt erst irgendwie in den letzten Jahren besonders feststellen müssen, dass das daran liegt, dass wir nicht bei uns waren. Wir waren nicht bei uns, in uns, mit unseren Gedanken und Herzen, mit diesem ich teile auch was von mir Drang, sondern wir haben zu sehr uns darauf fokussiert, dass der Gegenüber sich wohlfühlt und haben uns dabei vergessen. Aber es geht ja beides. Das heißt ja nicht, dass wir das eine die eine Extreme irgendwie bevorzugen müssen, sondern es geht wirklich beides. Wir müssen nur lernen, wie man das macht. Und ich finde, mittlerweile haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen.
Du hast es ganz gut hinbekommen, weil du daraus jetzt eine Coaching-Ausbildung Stimmt. absolviert hast. Ja, und jetzt bekommst du Geld dafür, dass du zuhörst. Das ist auf jeden Fall
richtig gut. Oh mein Gott, also, was habe ich getan?
Falls ihr wollt, dass Marina als professionelle Zuhörerin euch zuhört, dann könnt ihr euch auch gerne bei ihr melden. Ich glaube, da gibt es genug Reviews, dass du gut zuhören kannst.
Nein, das stimmt schon. Und ich finde das ja gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt, ich meine, again, wir sind 7 Jahre Podcasterinnen, ne? Und ich finde, das macht Sinn, weil wir immer noch gerne diesen Raum den Leuten geben wollen. Und wir lieben es ja, von euch Kommentare und Nachrichten zu bekommen. Also seid bitte fleißig weiterhin dabei, uns zu schreiben. Wir leben uns ja schon hier aus. Und das ist nicht, es ist nichts, was, wo wir sagen, wir tun es immer noch, weil wir uns dazu gezwungen fühlen und den Raum halten wollen. Nein, wir tun es, weil es immer noch uns am Herzen liegt. So, ich möchte immer noch mit meinen Mädels die Person sein, die sie anrufen, wenn irgendwas passiert. Es ist, muss ich halt nochmal wiederholen, aber einfach an der Zeit, dass alle, die das auch tun, auch frühzeitig lernen, eben sich selbst was zurückzugeben. Und das muss, kann nicht sowas sein wie, okay, ich war heute mit Freunden unterwegs, fühle mich ausgelaugt und deswegen muss ich jetzt 2 Tage Me-Time haben. Auch nicht gut, weil du kannst auch diese Me-Time eigentlich mit Menschen haben, die dich vielleicht nicht stören oder voll sabbeln.
Ja.
Und das merken du und ich ja jetzt besonders, wo wir zusammenleben seit ein paar Monaten, dass, also für uns war Stille nie unangenehm. Aber es ist irgendwie auch trotzdem erwähnenswert nochmal, dass dieses beieinander Stillsein, ob es um Fragen geht oder grundsätzlich, egal was, mit Partner oder Freundschaften, für uns beide das Wichtigste geworden ist, weil wir da aufladen. Das heißt, du bist in deinem Raum, ich bin in meinem Raum und wir laden irgendwie in den Momenten vielleicht auf. Und das können wir aber mit anderen Menschen wiederum nicht. Das heißt, es kommt auch darauf an, mit wem umgibst du dich. Vielleicht umgibst du dich auch einfach mit scheiß Menschen.
Ja, und ich finde, dass man auch ganz doll darauf achten muss, wie jemand, also in dieser Folge geht es ja eigentlich überwiegend um die Dating-Dynamik, auf die wollen wir uns ja konzentrieren.
Ja.
Weil es oftmals auch so ist, dass Menschen dir zwar Fragen zurückstellen, aber wenn man jetzt Dating-Situationen miteinander vergleicht, stellen manche Menschen Fragen zurück und man merkt aufrichtiges Interesse. Und manche Leute oder manche Männer fragen nur, die erzählen halt, haben ihren Monolog und beiräuchern sich da selber und erzählen sich selbst, wie toll sie denn sind und wie stark sie denn sind, weil sie imponieren und manipulieren wollen oder was auch immer. Und am Ende ihres Monologes fragen sie einfach, und du?
Mhm.
Und das ist natürlich keine, das ist keine offene Frage, das gibt keinen Raum für Diskussion, das gibt keinen Raum für Austausch, das ist einfach nur ein gegenseitig die Mandarine zuschmeißen und jetzt darfst du reden, jetzt darf ich reden.
Und das kann, Quatsch ist. Und das kann unangenehm wirken. Dieses, voll. Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gedacht, jetzt will ich nicht irgendwie, nachdem dein Monolog kam, sagen, ah, oh Gott, ja, schön, und du so, machst du das auch?
Ja.
Sondern irgendwie gucken, dass man entweder das Gespräch nochmal weiter vertieft aus der Frage eine andere umformuliert oder, was ich auch im Coaching gelernt habe, was absolut Wunder bewirken kann, einfach das Gesagte so ein bisschen widerspiegeln. Das heißt, wenn du mir erzählst, du warst gerade auf einem Date mit Mr. XY und das lief so und so. Wenn ich dazu aber keine Meinung so richtig habe, aber möchte, dass du mir mehr erzählst, wäre es ja bescheuert zu sagen, aha, okay, sondern du kannst so ein bisschen das rephrasen und sagen, ah, du warst bei einem Date mit XY? Und dann Stille, kurze Stille zum Beispiel. Und dann, das kann auch Wunder bewirken, weil dann erzählst du von alleine eventuell mehr. Oder du fragst einfach so Richtung Gefühle. Was hast du dabei empfunden?
Ja.
Oder was hat dich dazu bewegt, das und das zu machen? Also einfach irgendeine tiefergreifende Frage. Und dann kannst du immer noch umswitchen und schauen, ob die Person auch interessiert ist, diese Frage zurückzustellen. Aber lass uns mal kurz zurückgehen zu den Männern. So,
den Problemfällen.
Zu den Problemfällen.
Und auch gerne, und auch, ich finde auch, wir haben ja genug Storytelling-Time. Und wenn wir uns tief in die Augen gucken, wissen wir auch ganz genau, über welche Exemplare wir sprechen. Mhm. Ich werde nämlich ganz definitiv über meinen Ex-Freund sprechen.
Ja.
Und auch ganz definitiv über meinen aktuellen Freund, weil das sind nämlich 2 verschiedene Welten und das finde ich sehr interessant.
Mhm.
Willst du anfangen oder fange ich an? Ich fange
sehr gerne an. Ich habe 2 Fälle.
Ja.
Und die werden heute als mein Beispiel dienen. Ich will aber vorab noch mal kurz sagen, dass dieses Fragen stellen für mich persönlich, für mich, Marina, unfassbar wichtig ist. Wenn ich mit einer Person in einem Raum sitze, so, wenn ich mit einem Mann auf einem Date bin, lass mal konkreter werden.
Ja.
Und ich merke, die Person stellt mir absolut keine Fragen. Und das mag vielleicht toxisch sein, weil es hängt davon ab, ob ich mich wohlfühle mit dir oder nicht, würde ich trotzdem von mir erzählen. Und es kann auch passieren, dass ich nicht von mir erzählen werde. Ich brauche einen Safe Space. Ich brauche auch leider Reassurance, dass die Person interessiert ist an mir. Wenn ich weiß, du bist an mir interessiert, plappere ich wie ein Wasserfall. Wenn ich aber nirgendwo irgendwie riechen kann, ob du mich magst, ob dich das interessiert, dass ich gestern blau anhatte und morgen Ugali essen werde, wenn ich nichts davon weiß, kann ich mich nicht öffnen und ich kann nicht die Plappermaul-Tante werden. Das heißt, bei mir ist wirklich vorab zu wissen, ich bin unfassbar allergisch und unfassbar hochsensibel, wenn man mir keine Fragen stellt.
Ja.
So. Und die meisten Männer, die ich hatte, leider, sind genau die Männer gewesen, die eben mir keine Fragen gestellt haben. Das heißt, ich hatte die letzten Jahre so ein bisschen endlich wachsen dürfen und habe angefangen, Männer anzuziehen, die dann sich mehr geöffnet haben. Und jetzt bin ich bei beidem hin und her am Hin und Her springen. Und ich will nochmal auch betonen, dass dieses keine Fragen stellen, das musste ich halt wirklich lernen, nicht automatisch bedeutet, dass der Mann nicht interessiert ist. Und das ist aber bei mir der Fall gewesen, dass ich das sofort gedacht habe.
Weil das Trauma in dir drin steckt.
So tief drin, dass ich wirklich schwarz-weiß gesehen habe und so, nein, er hat kein Interesse. Und ein Mann, der wenig Fragen stellt, aber muss auch nicht unbedingt auch sofort narzisstisch sein. Wir denken ja auch sofort, oh mein Gott, er labert von sich und stellt keine Fragen und ist ein Narzisst. Muss auch nicht sein. Und er muss auch nicht arrogant sein. Es können so viele Dinge dahinter stecken, auf die wir gleich nochmal eingehen. Aber lass nochmal zwei Beispiele verinnerlichen oder verdeutlichen. Mhm. Ich habe vor sehr, sehr kurzer Zeit, also tatsächlich die letzten 6 Monate, 2 Männer kennengelernt. Wir nennen den einen der Schweiger. Und dann an den anderen...
Das Plappermaul.
Plapperqueen. So, und das ist halt so, das Witzige ist, ich fühle mich angezogen von beiden. Ich fühle mich angezogen von dieser stillen, geheimnisvollen Ruhe. Mhm. Und das wäre der Schweiger. Und da widerspricht sich einfach mein ganzer Charakter. Und ich weiß auch, was ich falsch mache. Das ist das Nervigste, wenn man weiß, was man falsch macht, es aber nicht hinbekommt, zu verändern. Und der Schweiger, wir haben gefühlt 3 Monate uns gedatet, plus minus. Und es hat nett irgendwie angefangen, weil ich ihn irgendwie so spannend und geheimnisvoll fand. Und nachträglich denke ich mir, oh mein Gott, es waren so viele Warnsignale. Es gab so viele Red Flags, über die wir, Anni und ich, auch gesprochen haben. Und ich einfach bewusst gesagt habe, fuck it. Das erste Mal, als wir uns in einem Restaurant begegnet sind, saßen wir mit Freunden und dann ist sein Freund verschwunden. Und dann blieb er, der Schweiger, Anni und ich. Und er hat Anni vollgesabelt, nonstop. An dem Abend war ich so fertig, dass mir das absolut nichts ausgemacht hat. Ich habe genickt, ich habe hingeguckt, ich dachte, ah, ich finde ihn attraktiv, ich mag, wie er sich gibt, ich mag, wie er redet. Und dachte irgendwie, das ganze Wesen an ihm gefällt mir. Und habe mir noch nichts bei gedacht, dass er Anni vollgelabert hat. Und später habe ich herausgefunden, das hat er bewusst gemacht. Er hat nämlich verraten, dass er mich getestet hat, um zu schauen, wie ich reagiere und ob ich wirklich diese schweigende, auch geheimnisvolle Ader bin. Und halt einfach Anni dafür quasi benutzt, das schon mal auch mal, also das finde ich ja auch schon mal absolut abartig jetzt nachträglich. Und hat quasi ihr von sich erzählt, damit ich aber hinhöre. Und dann hat er immer wieder nur ganz kurz in meine Richtung irgendwie so einen Glimpse gehabt und keine Ahnung was. Und irgendwie fand ich das aber spannend, weil das ist so die Art Mann, die mich anzieht. Im späteren Verlauf habe ich festgestellt, dass die Gespräche so unfassbar eintönig waren. Es ging immer nur darum, was er macht, was seine Zukunftspläne sind und es kam nie, I swear to my fucking ass, es kam nie Fragen an mich zurück, wie war mein Tag, wie geht es dir, noch nicht mal diese oberflächliche Scheiße, sondern es kam wirklich selten was und ich habe immer wieder erzählt von meinem Tag hier und da, das habe ich zu Beginn trotzdem gemacht, weil ich dachte, ich finde es spannend, der wird ja Interesse haben und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass von ihm auch dann nach Wochen keine Fragen kamen. Und das hat mich so sehr getriggert, dass ich auch aufgehört habe, ihm Fragen zu stellen und ihn sogar anzurufen. Und ich habe ihm das alles genau so ein bisschen auch vorgeworfen, weil ich meinte, Bro, bist du nicht mehr an mir interessiert oder nicht? Weil du fragst keine einzige Frage. So, und ich habe später also so ein bisschen auch mich informieren wollen zu dem Thema, das ist auch schon ewig her, deswegen finde ich spannend, dass wir das nicht schon vor einem halben Jahr gemacht haben, die Folge, dass das einfach vielleicht seine Art ist und ihm unangenehm hätte sein können, dass er einfach nur und du sagt, das, was wir eben meinten, oder eben sowas wie Nervosität. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn später eher in die Schublade geschoben, dass er jemand ist, der Aufmerksamkeit braucht und deswegen gerne redet, aber eben auch da stehen bleibt. Er braucht nicht alles über mich zu wissen, weil ich war so ein Mittel zum Zweck. Er wollte meine Aufmerksamkeit, aber er wollte nicht mich als Person. Und da kommen wir zu dem Zweiten, das sind die Unsicherheiten. Ich glaube, er war so unsicher und teilweise so nervös, dass er nicht wusste, wie er zu handeln hat, weil er dann Angst hatte, nicht mehr geliebt zu werden und nicht mehr bewundert zu werden, sagen wir das, weil ich war für ihn wichtig für diese Bewunderung. weil ich ihn so ein bisschen supportet und gepusht habe in seiner Karriere und gesagt habe, geil, 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 mach das, mach das, mach das. Und sobald ich es nicht tun würde und sobald ich ihn nicht bewundere, kommt er in seine Unsicherheiten zurück. Das heißt, Nervosität und Unsicherheiten sind absolut wichtige Aspekte, die man auch bedenken kann, weil wenn ich auf ein Date gehe, bin ich auch nervös. Warum sollte also der Mann nicht auch nervös sein?
Und ich finde es total krass, dass wir anfangs lernen wir ja Menschen kennen und die verkaufen sich ja auf eine gewisse Art und Weise und Menschen betreiben ja Marketing für sich selbst und wenn du dich selbst verkaufst als jemand, der unfassbar erfolgreich, unfassbar diszipliniert ist, weil der hat irgendwie erzählt, dass er irgendwie nicht raucht und nicht trinkt. Stimmt. Und
ganz und besonders ist.
Ganz abstinent allem gegenüber und sich nur auf sein Business konzentriert. Und diese Gespräche findet man beim ersten Mal vielleicht faszinierend. Wenn man dann zum fünften Mal über dasselbe redet, fragt man sich so, gibt es auch noch andere Dinge, über die du redest? Oder redest du die ganze Zeit nur darüber, wie toll abstinent du denn von allen Süchten und von allen Zwängen bist, gibt es da nicht mehr zu erzählen? Stellst du dich jetzt gerade künstlich auf ein Podest? Bist du diese Person, von der du gerade sprichst? Oder bist du so unsicher, dass du gerne die Person wärst und du möchtest dich einfach verdammt gerne gut verkaufen? Und das zieht ja auch, wenn man jemanden kennenlernt, weil wenn man jemanden kennenlernt, dann geht man ja auch davon aus, dass diese Person die Wahrheit sagt. Und das habe ich in letzter Zeit auch öfter mal gesehen und das würde ich ganz gerne verinnerlichen, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich jemandem begegne, dann glaube ich dieser Person immer alles, was sie sagt, weil ich mich immer frage, wieso sollte jemand sich falsch verkaufen?
Also und wenn, wir geben ihr immer so ein Pre-Trust, ja, also Glaubensvorschuss.
Voll. Und wenn jemand dann sagt, dass er dies und das und hast du nicht gesehen, macht, dann glaube ich das natürlich, weil ich selber nicht verstehen würde, warum jemand sich als etwas anderes verkauft. Und genauso wie du gerade schon gesagt hast, dieser Typ hat dich dann hintenrum benutzt, um seine Unsicherheiten glatt zu bügeln. Und er hat es genossen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, hatte aber nicht die mentalen Kapazitäten und nicht die Gesprächsreife, die wir uns gewünscht hätten. Er ist ein Mann in den 30ern und wir dachten, dass es dann vielleicht jemand ist, der in der Lage ist, vernünftige Gespräche zu führen. Aber es ist leider immer eine Einbahnstraße geblieben. Obwohl er ein lieber Mensch ist, haben wir festgestellt, dass es sich hierbei nicht um jemanden handelt, der irgendwie destruktiv narzisstisch ist, sondern um eine arme Wurst, der nicht in der Lage ist, Gespräche weiterzuführen. Ob das jetzt am Elternhaus liegt oder an irgendwelchen anderen, er ist ein Nerd und sitzt ganz gerne vor seinem Rechner und macht dann irgendwie seine digitalen Sachen und ist vielleicht nicht der Kommunikationsstärkste, kann ja auch alles sein, ist ja auch alles gar nicht schlimm, aber wir sollten auf jeden Fall in Betracht ziehen, dass nicht jeder direkt toxisch-narzisstisch ist, sondern auch viele arme Würste rumlaufen, die es einfach von zu Hause auch nicht gelernt haben, richtig zu kommunizieren, weil auch viele Väter vielleicht aus der Generation vorher nicht mit einem guten Beispiel vorangegangen sind.
Nee, und wer lernt denn, vor allem die Generation unserer Väter, Mütter, die haben nie gelernt, wie man kommuniziert, wie man miteinander reif umgeht, weil denen ja auch noch von deren Eltern was mitgegeben wurde. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal uns Frauen wird schon manchmal beigebracht, wie wir geliebt werden wollen. Ich muss auch gleichzeitig sagen,
und dass wir lieb sein wollen.
Vielleicht müssen. Ist das auch das nächste Podcast-Thema. Wir lernen, was wir wollen und wie wir geliebt werden wollen. Ich hinterfrage aber, ob wir lernen, wie wir lieben sollen. Anderes Thema. Und die Männer, habe ich das Gefühl, tun es nicht. Die lernen es nicht. Von wem? Von der Mutter, die beschäftigt ist, einen Haushalt zu führen, jetzt mal so als Beispiel gesagt. Von einem Vater, der eventuell abwesend ist. Also es gibt Millionen positive Geschichten bestimmt, aber auch genauso viele negative, wo eben ein Mann, glaube ich, nicht so viel lernt und einem ihm nicht viel mitgegeben wird. Und ich glaube, die Generation jetzt tut das schon. Und bewusst, die Männer werden jetzt bewusst oder die Jungs werden jetzt anders bewusst erzogen von Frauen, die jetzt einfach diese Kraft haben auch und Stärke und Wissen, weil man weiß, musste früher nicht so viel, wie wir es jetzt tun.
Dank TikTok.
Dank TikTok, dank Therapien, dank allem Möglichen. Und das gab es einfach früher nicht. Früher hattest du nicht diesen Zugang, einer Frau und Mann das zu geben, was die sich heute vielleicht selbst erlernen können. Deswegen ist es keine Entschuldigung, sich wie ein Arschloch zu benehmen. Dennoch habe ich das Gefühl, ist das bei uns Frauen immer noch mehr und zugänglicher, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, ohne gejudged zu werden. Und bei den Männern eventuell nicht. Ich mag immer noch in Stereotypen sprechen, aber I'm so sorry, wir sind noch nicht da, was Frau und Mann angeht und wie sie zu sein hat und nicht zu sein hat, wo wir gerne wären. Daher sprechen wir auch hier in Stereotypen so ein bisschen. Aber ich wollte betonen, diese Gesprächsreife, die du gerade erwähnt hast, das ist das, was ich, worauf ich hinaus wollte, dass das vielleicht dem Mann einfach häufiger fehlt als der Frau. Es ist ja auch bewiesen, ich weiß leider nicht mehr, welcher Artikel das war, wenn ich es finde, kann ich es gerne nochmal irgendwie posten, aber dass wir Frauen mehr emotionale Intelligenz einfach schon in die Wiege gelegt bekommen als der Mann. Und das ist vielleicht auch so ein Beispiel, wo man sich natürlich weiterentwickeln kann, aber das ist etwas, was einfach fast schon, ich würde nicht sagen biologisch bedingt, aber irgendwie doch.
Ja, vielleicht. Ich glaube, wir Mütter sind einfach auch, ne?
Ja, weil uns das einfach irgendwie anders mitgegeben wird und wir uns da einfach von alleine weiterentwickeln wollen. Und deswegen ist das gar nicht mal so einfach, einen Partner zu finden, der auf derselben emotionalen Intelligenzebene ist. Und ich meine nicht, dass die Frauen schlauer oder dümmer sind, sondern einfach dieselbe Ebene. Und das ist wichtig, sich nicht zu sehr zu unterscheiden. Du kannst nicht bei der 1 sein und die Frau bei der 10. Das kann einfach nicht funktionieren. Ja. Da fehlt einfach sehr, sehr viel. Es sei denn, du machst das bewusst. Und deswegen diese Gesprächsreife, die kann einfach fehlen. Und das ist wie eine, keine Ahnung, Rot-Grün-Schwäche. Heißt das Rot-Grün-Schwäche?
Ja. Nee,
Blau, was?
Doch, Rot-Grün.
Okay.
Ja.
Wow. Wenn du die Farbe nicht siehst, siehst du die Farbe nicht. Das heißt, da kannst du das vielleicht nicht unbedingt heilen, aber du kannst mit einer Brille verbessern und keine Ahnung was. Aber bei der Gesprächsreife, die du einfach noch nie üben konntest, weil du vielleicht falsche Partner gehabt hattest und falsche Menschen angezogen hast oder unavailable Mommy Daddy hast, hast du einfach nicht. Und das ist etwas, wofür ich eine Person einfach nicht judgen möchte. Aber das bedeutet auch nicht, dass wir das entertainen wollen und dabei bleiben. Das bedeutet einfach nur, dass es nicht das Level, was wir meistern können gemeinsam. Mhm. Und dann muss man auch nicht aufeinander böse sein, sondern dann muss man aber auch sich entscheiden, den Weg vielleicht alleine zu gehen.
Und da muss ich sagen, dass der Schweiger, den hast du ja irgendwann dann damit konfrontiert, weil es dir zu viel geworden ist, weil du hast natürlich auch die Jahre des Angeschwiegenwerdens und die Jahre des Animateurs hast du ja hinter dir. Und du bist ja traumatisiert, deswegen wird die Zündschnur bei jedem Typen ja immer kürzer. Und irgendwann hast du ihn ja auf den Pott gesetzt und hast ihm gesagt, dass dir das nicht passt und dass du das kacke findest und dass du dich alleine fühlst in diesem Gesprächsfluss hier und dass du das nicht magst, wenn die Kommunikation auch immer abbricht. Das ist ja auch immer sehr anstrengend, so einen Kommunikationsfluss wieder aufzunehmen, wenn der Fluss immer unterbrochen wird.
Wenn man das alleine macht.
Dann bist du ja eine totale Einzelkämpferin. Und wenn man jemanden kennenlernt, und das ist schon wieder so dieses, egal ob es jetzt der Bodytype ist oder Beauty-Standards, oftmals befinden wir uns im falschen Umfeld und dadurch fühlen wir uns minderwertig. Nicht, weil wir wirklich minderwertig sind, sondern weil wir uns im falschen Umfeld befinden. Und Menschen, die dir so in deinem Leben begegnet sind, haben dir das Gefühl gegeben, dass du nicht genug bist. Und wenn du daran glauben würdest, dass das der richtige Weg ist, dann würdest du immer in dem Glauben bleiben, dass du nicht genug bist und nie genug sein wirst. Mhm. Aber weil du dich so mit dem Thema oder weil wir uns immer so mit dem Thema auseinandersetzen und uns gegenseitig pushen und supporten, haben wir festgestellt, dass es auch einfach andere Abnehmer gibt für deinen Charakter, die besser zu dir passen und du auf einmal auf Plappermäuler gestoßen bist, die dann Fragen stellen und du dich dann dabei ertappst, dass es mit verschiedenen Menschen einfach verschieden ausgehen kann. Das heißt, wir haben schon so eine gewisse Macht darüber, wen wir ranlassen. Ob wir uns jetzt auf den einlassen wollen, der am Anfang die ganze Zeit wegguckt, oder ob wir uns auf den einlassen wollen, der einem direkt in die Augen guckt und direkt darüber sprechen möchte, ob wir morgen uns treffen wollen auf ein Pommes-Date.
Ich finde sogar, dass es nicht eine gewisse Macht, sondern wir haben die absolute Macht, auf wen wir uns einlassen. Und deswegen bevorzuge ich zum Beispiel, und da kommen wir jetzt zu dem Plappermäulchen, ihn. Auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, der plappert mir manchmal schon zu viel, was ich aber mit einem Lachen sage, weil ich das eigentlich sehr angenehm finde. Und das ist Mensch. Die ersten 1-2 Telefonate war es ihm so wichtig, dass ich ihn so kennenlerne, wie er ist. Und das kann auch positive und negative Aspekte mit sich bringen. Es kann sein, dass es absolut toxisch ist und er einfach jetzt schon seine Fehler entschuldigen möchte, die er in der Zukunft macht. Es kann aber auch sein, dass er mich so spannend findet, dass er sehr viel Wert darauf legt, dass ich ihn so kennenlerne, wie er wirklich ist. Weil mit Ü30, seien wir ehrlich, kannst du deinen Charakter nicht mal eben so verändern. Solltest du aber auch nicht. Weil du hast deine Persönlichkeit, du hast deine Identität und das bleibt auch so. Was du tun kannst, ist dem Partner entgegenzukommen und vielleicht einige Dinge mehr oder weniger zu machen oder. Aber ich fand das so spannend und so refreshing, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann ans Telefon rangehen. Und ich hasse telefonieren, aber ich weiß, dass er dann den Gesprächsfluss übernimmt und ihm von alleine so viel von sich erzählt, wie ich wissen muss.
Und auch fragt.
Und er fragt auch nicht Fragen wie, Und wie war so? Dein Tag? Er hat mich noch nie gefragt, was ich heute gemacht habe. Aber was er fragt ist, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist, sag mal, wie waren denn deine letzten zwei Beziehungen? Warum habt ihr Schluss gemacht? Und bist du eigentlich ein Overthinker? Und dann haben wir letztes Mal telefoniert und wir haben darüber gelacht, wie viel wir über die Ex sprechen. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, ich persönlich finde das einfach spannend. Ich habe einen Podcast. Ich liebe alles, was uns, alles rund um Thema Beziehungen, Partnerschaften, Dating, was auch immer, Familienkonstellation. Mhm. Und deswegen ist das von mir aus einfach eine Neugier, die sehr, sehr vorhanden ist. Und bei ihm war das so, dass er gesagt hat, was ich auch, klar, kann auch wieder toxisch sein, muss aber nicht. Ich habe es positiv aufgenommen und habe mir gedacht, gut, er meinte, dass es ihm bei dem Thema eher darum geht, dass er kennenlernt, was zum Beispiel meine No-Gos waren oder was in der Beziehung mal schiefgelaufen ist, damit er weiß, was ich zum Beispiel nicht dulde oder nicht mag. Und wir haben auch über das Thema Kommunikation gesprochen. Und ich fand das so spannend, weil normalerweise würde ich mir denken, mit jemand anderen vielleicht, das finde ich ja nicht ganz gesund, wenn man beim Telefonat von 2 Stunden, eine Stunde über alle Ex durchspricht. Mit ihm fand ich das wahnsinnig angenehm, weil es einfach so ein Fluss war, wo wir dabei gelacht haben. Und da war
und nicht entspannt. Destruktiv.
Ja, genau. Das war nicht so, ach so, deswegen. Und wenn ich ihm erzählt habe, wieso, mit wem, wie, wo, wann Schluss gegangen ist, habe ich mich keine Sekunde gejudged gefühlt. Und ich habe auch versucht, ihm das Gefühl zu geben, dass es Interesse ist und nicht Judgment, weil ich ihm auch, und das finde ich auch wiederum wichtig, den Raum geben möchte, dass er so spricht. Und ich habe versucht auch, meine Erziehung, ihn dafür zu loben. Und ich meine gar nicht, das manipulativ zu tun, sondern ich wollte ihm zeigen, dass ich das wundervoll finde, dass er mir den Raum gibt, zu sein, wie ich bin, und dass er von alleine so drauf losplappert, weil nur ich das dann selbst auch zurückgeben kann. Weil ich meinte auch zu ihm, eine Beziehung ist zu Ende gegangen, weil ich 5 Jahre Waffe an den Kopf gesetzt bekommen habe und sprechen musste, gezwungen wurde zu sprechen und ich deswegen irgendwann Schluss gemacht habe, weil ich meinte zu ihm, das ist zu viel gewesen und dann habe ich in den nächsten Beziehungen wieder gelernt zu schweigen und dann habe ich wieder gelernt, doch zu sprechen und jetzt habe ich für mich meine Mitte gefunden, mit der ich mich wohlfühle und dann fragt er auf einmal so, ja, was hat dich dahin gebracht, was hat sich verändert, dass du auf einmal redest und ich so, boah, Junge, let me think about it, I don't know. So, und das sind die schönsten, liebsten Fragen und ich möchte, und das hat mir ihn ganz neu nochmal kennenlernen lassen.
Ich finde es nämlich auch wichtig, nicht nur über die Lieblingsfarbe und über das Lieblingstier zu sprechen und über den Lieblingsberuf und über die nächsten beruflichen Ziele, sondern es ist wichtig, eine freundschaftliche Basis zu jemandem aufzubauen. Und wenn man Interesse an jemandem hat, dann ist eine freundschaftliche Basis auf jeden Fall wichtig. Und wenn du einen Mann kennenlernst, der so egozentriert ist, und da komme ich zu meinem Ex-Freund, es tut mir so leid, aber ich muss dich immer wieder benutzen.
Der 5 Jahre?
Nee.
Der zweimal
der zuletzte, ja genau. Der hat so sehr über sich selbst immer gesprochen, der hat sich selbst die besten Affirmationen immer an den Kopf geknallt, so dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, krass, weiß er eigentlich, wer ich bin? Also klar, wir sind regelmäßig und oft zusammen und man kennt die Charakteristiken, aber wir haben diesen einen Abend, an Weihnachten war das, haben wir zusammengesessen und das habe ich auch schon öfter erzählt und das ist mir im Kopf anscheinend hängen geblieben, wie so ein Trauma. Wir haben Zettelchen bekommen und dann stand auf seinem Zettel, dass er seinen Sitznachbarn 3 positive Charakteristiken von seinem Sitznachbarn, ich war der Sitznachbar, erzählen soll. Und ich weiß ganz genau, dass mein jetziger Partner seit Monat 1 mehr über mich weiß als mein Ex-Freund damals nach 2 Jahren Beziehung. Er sollte 3 positive Charakteristiken über mich sagen. Dann kam sowas wie hilfsbereit, mag Tiere, fleißig. Wo ich mir auch so denke, oh mein Gott, dieser Mensch kennt mich überhaupt nicht. Und das zeugt davon, dass die Gespräche, die wir geführt haben, nicht auf einem tiefen Interesse basiert haben, sondern äußere Umstände. Er wollte Familie gründen generell. Er wollte Haus bauen generell, er wollte einen Hund haben generell und wollte so generelle Ziele erreichen. Und ich war diejenige, die da ganz gut reingepasst hat, so von der Struktur her, weil ich mich auch gut mit der Familie verstanden habe. Und das hat dann ganz gut wie so ein Dominostein zusammengepasst. Aber ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich mich selber gefragt habe, fühle ich mich mit meinem Partner alleine wohler? Oder fühle ich mich wohler, wenn ich von anderen Menschen umgeben bin, weil diese Menschen geben mir die Sicherheit, diese Menschen geben mir das Umfeld, dass ich mich wohlfühle. Ist es mein Partner, der mich wohlfühlen lässt, oder ist es das Umfeld, was mich wohlfühlen lässt? Und ich weiß zum Beispiel nicht, wie du dich bei dem Schweiger gefühlt hast, ob du lieber mit ihm alleine gewesen wärst, weil das nämlich, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn man jemanden kennenlernt und dann plötzlich in verschiedenen Szenarien kennenlernt und man sich dann dabei ertappt, in welchen Szenarien man sich wohler fühlt, wenn man umgeben ist von anderen Menschen, weil die einem das, die Sicherheit geben, oder wenn man mit dieser Person eingeschlossen in einem Raum ist, weil diese Person einem die Sicherheit gibt. Und ich würde jetzt niemals mehr, das hast du ja am Anfang schon gesagt, ich würde jetzt niemals mehr mit jemandem zusammen sein, wo ich mir nach 2 Monaten die Frage stelle, ob er denn wirklich meine Augenfarbe wüsste. Weil wenn ich mir meinen jetzigen Partner angucke, der stellt mir so viele Fragen und ist so interessiert, dass ich immer schon zu ihm sage, bist du jetzt FBI-Agent? Oder willst du, worauf willst du jetzt genau hinaus? Weil solche Fragen wurden mir noch nie gestellt und eigentlich stresst du mich jetzt auch mit diesen Fragen, weil ich gar keine Lust habe, sie zu beantworten. Und da wird sich mittlerweile auch immer entschuldigt, beziehungsweise wenn Fragen gestellt werden, wird schon angekündigt, ich könnte dir jetzt eine Frage stellen, die dich jetzt schon wieder nerven könnte, und du musst auch nicht antworten, wenn du dich nicht danach fühlst, wenn dir das auch irgendwie zu nahe geht, aber ich würde es super gerne wissen. Ja, der will es dann in seine Kartei reinschreiben, damit er ganz genau weiß, was los ist, und er ist einfach von Grund auf interessiert. Und wenn ich diese beiden Kommunikationstypen miteinander vergleiche, frage ich mich, wie ich jemals in dieser anderen Beziehung existieren konnte, weil ich als Person nicht existiert habe. Ich wurde als Person nicht gesehen, muss dazu aber auch sagen, dass ich nicht dieses traumatische Gefühl habe, dass ich gehört werden muss, weil ich habe ein Umfeld, von dem ich genug gehört werde. Und das war jetzt wieder schon dieses, das Umfeld federt schon ab, was der Partner vermasselt. Und es ist mir nicht oft genug im Leben passiert, dass ich nicht gehört wurde, weil ich generell ein lautes Organ habe und Menschen werden teilweise von mir auch gezwungen, mir zuzuhören. Und dann wird ihnen auch keine andere Möglichkeit gegeben, weil ich immerhin auch noch die Tochter meiner Mutter bin. Und meine Mutter ist sehr laut und sehr präsent. Und diese Präsenz habe ich dann teilweise auch von ihr. Hoffentlich nicht im selben Ausmaß. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt für mich gemerkt, dass wenn da jemand ist, wo ich mir die Frage stelle nach 3 Monaten Kennenlernphase, weiß er eigentlich, dass ich Geschwister habe? Weiß er eigentlich, dass ich ganz gerne asiatisch esse? Wenn diese Person, wenn ich mir unsicher bin, dass diese Person das nicht weiß, dann kann ich mir sicher sein, dass die Kommunikation vielleicht nicht so ganz interessiert abgelaufen ist von seiner Seite aus. Ich hatte mir von meinem Ex-Freund damals auf gar keinen Fall kabellose Kopfhörer gewünscht und zu Weihnachten habe ich dann kabellose Kopfhörer bekommen. Ehrlich? Das ist dann auch so eine
stumpf alles.
So eine Ignoranz auf einer anderen Ebene, aber da muss man ganz genau hinhören auf sein Bauchgefühl, was einem da jetzt gerade wichtig ist, weil ich mir eigentlich immer die ganzen 2 Jahre dieser Beziehung, obwohl wir zusammen waren und wir hatten natürlich auch unsere guten Zeiten, es war auch alles irgendwie okay, wir waren mehr wie Bruder und Schwester, aber man muss wissen, wie sehr man gehört werden möchte, weil ansonsten treibt man sich selbst ins Unglück und es ist wichtig, sich selbst dafür verantwortlich zu machen, weil wieder, wie eben gerade schon gesagt, man kann sich immer sein Umfeld aussuchen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Umfeld nicht das ist, was dir gut tut, dann musst du es irgendwie ändern. Und du kannst das Umfeld nicht anbetteln, das richtige Umfeld zu werden.
Und wir können nur mit dem vergleichen, was wir kennen. Du hast gesagt, wie konnte ich nur mit dem und dem zusammen sein? Weil du bis dahin nicht besser wusstest. Und das muss man sich selbst verzeihen und man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, was weiß ich denn bis jetzt, was möglich ist. Bevor ich meinen Ex hatte von einem Jahr, von vor 1-2 Jahren, war ich noch nie in einer Beziehung, wo ich so schöne Gespräche hatte.
Ja.
Und da habe ich das erste Mal, das heißt, ich bin 35, ich habe vor 2 Jahren das erste Mal eine Beziehung geführt, wo Gespräche nonstop geflossen sind, wo Kommunikation wunderbar funktioniert hat. Wo du
schon fast genervt warst, ja, weil dieser Mensch hockt dir auf dem Schädel und alles
fast
wissen.
Ich bin fast eingeschlafen jeden Abend, weil er mich vollgelabert hat und ja, ich habe es geliebt.
Ja.
Er hat mir Fragen gestellt, ich habe von mir erzählt, er wollte alles wissen, er wollte jeden Pickel an meinem Arsch sehen. Das war eine Intimität,
und die ich so... Das mit dem Pickel am Arsch, das war jetzt keine Metapher, nein, das ist tatsächlich genauso auch gemeint.
Ja, ja. Das ist eine Art von Liebe gewesen, die einfach sehr, sehr intim war und die Gespräche waren mindestens genauso intim. Und ich habe das erst vor 2, 3 Jahren gelernt. Bis dato, alles, was ich wusste, war ein nicht anwesender Vater, eine Mutter, die dich mit Schweigen bestraft hat, wenn du einmal schlechte Laune hattest. Das heißt, meine Erziehung war ganz fantastisch. Ich habe nie gelernt, dass Reden und Fragen stellen wichtig ist. Ich habe nie gelernt, dass ich im Mittelpunkt stehen darf oder dass ich lauter sprechen darf.
Ja.
Weswegen Anni sich seit 20 Millionen Jahren aufregt, dass mein Sprechorgan so viel leiser ist. Und deswegen rege ich mich auf, dass Anni immer so laut ist, weil wir beide verschiedene Mütter waren. Mhm. So viele Gemeinsamkeiten wie Anni und ich haben, das ist unser größter Unterschied, würde ich behaupten. Mhm. Dadurch, dass wir uns einfach beide anders die Bühne nehmen, ich nehme dich gar nicht und du dir schon. Ich würde aber nicht sagen, dass du das irgendwie im Übermaß tust, sondern du hast immer noch deine gute Mitte von Zuhören erzählen. Ich eben nicht. Und ich habe dann jetzt vor ein paar Jahren erst gelernt. Mhm. Ne?
Ich muss aber auch sagen, du bist ja die geborene Selbstoptimiererin,
ja.
Seitdem du in der Theater AG gewesen bist. Also du optimierst dich schon sehr, 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 sehr lange. Und das ist eigentlich auch schon ein aktives Optimieren, beziehungsweise selbst reflektieren und dann gucken, wie du dir deinen Weg da ebnest. Du hast, obwohl du eigentlich nicht die Lauteste bist, hast du dich für eine AG selbst in der Schule entschieden, in der du dich selber triggerst und aus der Komfortzone rausprügelst.
Ja. 5 Jahre auf der Bühne gestanden, jedes Mal es gehasst wie die Pest. Weil
ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich war so ein schüchternes Mauerblümchen, Bro. Ich war so schüchtern und so leise. Du denkst, wenn ich jetzt mal zurückhaltend bin? Nein, das ist gar nichts. Also du würdest mich niemals wiedererkennen und du wärst niemals meine Freundin gewesen. Mhm. Gleichzeitig bin ich ganz anders zwischen, man sagt ja immer so, Zwillinge haben die 2 Seiten, hahaha, habe ich auch. Eine Seite ist, ich bin Marina A mit Menschen, die ich kenne und liebe, und ich bin Marina B, wenn ich dich nicht kenne. Hm. Das sind 2 ganz verschiedene Charaktere. Anyways, habe ich das jetzt gelernt und es ist etwas, worauf ich nicht verzichten möchte. Ich habe zu dir neulich sogar gesagt, als du meintest, ach, keine Ahnung, es gab so eine blöde Situation und ich sage dann, oh mein Gott, ich werde alleine sterben. Meine ich nicht so, sagt man einfach, wenn man so frustriert ist, aber ich musste gerade schmunzeln bei dem Gedanken, weil ich eigentlich völlig fein bin, gerade alleine zu sein, aber ich habe ja jetzt kennengelernt, dass sowas Schönes wie Reden mit jemandem möglich ist und ich habe das Gefühl, es ist nicht, dass ich unbedingt einen Partner will, aber ich habe das Gefühl, ich will das Schöne, was ich mit dem Ex erlebt hatte, nochmal erleben.
Das Gefühl, das du hattest.
Ja, und ich freue mich so sehr, weil ich weiß, dass es jetzt existiert. Ich weiß, dass es möglich ist.
Ja.
Und ich würde das so gerne nochmal erleben, egal ob hier auf Sansibar, in Deutschland, in Timbuktu, I don't give a fuck, telefonisch, online, per Person. Ist es einfach so was Schönes, wenn man lernt, dass etwas gut funktionieren kann. So wie du sagst in deiner jetzigen Beziehung, wenn ihr einen Konflikt habt, ihr redet darüber, es ist geschehen und dann klopft einer an meiner Tür und sagt, wir hatten gerade uns gestritten und dann haben wir es sofort geregelt und jetzt lieben wir uns noch mehr. Und ich so, hä? Das funktioniert? Das gibt's? Hm. Wenn ihr, I hope not.
Wusste ich vorher auch noch nicht, weiß ich auch seit ein paar Monaten.
Ja, und wenn du in ein paar Jahren vielleicht jemand anderen daten solltest, was wir nicht hoffen, wirst du nur noch von dem Niveau ausgehen, was du kennst. Du wirst niemals mehr in eine Beziehung eingehen wollen, wo Schweigen existiert und wo du nicht eben diese 10 Millionen Fragen gestellt bekommen hast, bis du kotzt, sondern genau das. Du hast dann dein Level erreicht, was du gerne fortführen wollen würdest.
Ja.
Und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
Und ich würde gerne auch nochmal dazu zurückgehen, dass wir dazu tendieren, also das sind ja jetzt so unsere Storytellings verpackt in irgendwie Daten und Fakten, und ich möchte nochmal herausstellen, dass wir ja aus der People-Pleaser-Abteilung kommen, wie ich eben gerade schon gesagt habe, und wir haben eine Situation, über die wir jetzt gerade noch nicht gesprochen haben. Marina hatte eine Dating-Situation. Der Typ ist hierher gekommen mit seinem Kumpel, also hat Marina sich vorgenommen, auch ihre Kumpelinnen mitzunehmen. Das heißt, wir hatten ein Kumpeldate mit lauter Kumpels und eigentlich waren die Hauptprotagonisten Marina und der andere Typ und alle anderen saßen drumherum. Und ich fand das richtig interessant und es ist mir unfassbar schwer gefallen, diese Stille nicht zu füllen. Und es war ein... Für mich, ich glaube auch für uns alle, vielleicht war es dir, ich weiß nicht, ob es dir egal war oder nicht, aber für mich war es unfassbar schwierig, die Stille nicht zu füllen, die Pausen nicht zu füllen, nicht irgendwie nachzuhaken, zumindest irgendwie ein Thema zu suchen. Ich meine, wenn wir uns unterhalten, du und ich mit anderen Menschen, und jemand erzählt was über eine Kaffeebohne oder dass die Farbe Rot die schönste ist oder Bananenblätter draußen, dann kreieren wir ja immer direkt irgendwie eine Geschichte draus und greifen das Thema irgendwie auf und sagen, ja, hahaha, Kaffee ist mein Lieblingsgetränk und oh mein Gott, hast du eigentlich schon mal Eiskaffee aus Kokosnussmilch getrunken oder sowas? Und daraus ergeben sich ja Gespräche. Und als wir diese Situation hatten, war es unfassbar schwierig für mich, mich zurückzuhalten, die Menschen einfach kommen zu lassen mit dem, was sie so im Gepäck haben und einfach mal auszuharren und abzuwarten, ob die Gespräche, die man so führt im Leben, ob die so schön sind, weil die andere Person sie schön macht oder weil unser Koffer so schön gefüllt ist mit Gesprächsstoff.
Das Zweite.
Und das hat sich dabei bewahrheitet an diesem Tag, an dem ich mich so unfassbar zurückhalten musste. Wir hatten noch eine Freundin, die sich ganz gerne zurücklehnt. Das heißt, wir waren irgendwie drei verschiedene Charaktere. Marina, die mit ihrem Adlerauge beobachtet, wie der Typ sich verhält, weil du keinen Bock hast, schon wieder keine Fragen gestellt zu bekommen. Dann unsere kritische Freundin, die sich mit verschränkten Armen zurückgelehnt hat und sich gedacht hat, so ja, lass ihn mal kommen, den Body. Und dann ich, die am liebsten auf dem Klo mit Durchfall gesessen hätte und sich im Erdboden vergraben hätte, bevor sie schweigt.
Zu ihm muss ich ja sagen, wir hatten davor irgendwie ein, zwei Wochen Gespräche gehabt, Sprachnachrichten gesendet und da war eine Kommunikation, die total toll war. Da waren auch Gespräche und da waren Fragen und da waren Erzählungen auch ohne Fragen. Es hat sich alles stimmig angefühlt. Deswegen war das für mich, wir chillen alle zusammen, lernen uns kennen, eigentlich die geilste Atmosphäre, die hätte passieren können.
Ja.
Und ja, du hast dich zurückgelehnt, die andere sowieso. Und ich habe, ich weiß noch ganz genau, die erste halbe Stunde den Clown gespielt. Das weiß ich noch, weil ich nicht erwartet habe und weil ich überrumpelt wurde mit seinem Schweigen. Hm. Er ist mit seinem Bruder hingekommen, die haben sich hingesetzt und ich dachte, geil, jetzt erzählen wir hier und da. Und dann habe ich gemerkt nach der 10. Frage, dass dir das Gespräch nur passiert, weil ich gerade die 10. Frage stelle, dann noch nicht mal ein und du zurückgekommen ist.
Ja.
Und dann weiß ich, wie ich mich mucksch zurückgelehnt habe und dann zu euch gesagt habe, so nee, nö, das reicht mir jetzt auch. Dann versuche ich jetzt diese Stille auch zu füllen, was mir auch sau unangenehm war. Und wie gesagt haben, jetzt gehen wir irgendwohin tanzen, einfach damit wir die aus dieser Situation rauskommen.
Mhm.
Und ich bin da ein bisschen stolz, dass ich irgendwann auch gesagt habe, so nö, aber ich muss sagen, ich war trotzdem überrumpelt, weil ich nicht erwartet habe, dass er seine Fresse hält, sondern dass da ein Gespräch vielleicht entsteht. Und ich weiß bis heute nicht, wo sein Furz quer saß. Und seitdem hatten wir auch nie wieder Kontakt.
Naja, und wir haben uns ja auch Sachen aufgeschrieben, die nicht verhandelbar sind, wo es um einen Partner geht. Und wenn jemand Fragen stellt, bedeutet das, dass diese Person in der Lage ist, die Perspektive zu wechseln und sich vielleicht mal in deine Lage hineinzuversetzen. Dass eine gewisse emotionale Intelligenz, die wir auf jeden Fall voraussetzen, vorhanden ist. Ohne diese emotionale Intelligenz, den Raum zu lesen, Menschen zu lesen, Gefühle zu lesen und irgendwie Vibes zu lesen, damit können wir gar nichts anfangen. Neugier natürlich, dass diese Person sich für uns irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interessiert.
Und das tut man automatisch, wenn man an der Person interessiert ist. Ja. Seien wir ganz ehrlich, Frau, du kannst es immer an dir selbst testen. Wenn ich jemanden kennenlerne, wie das Plappermäulchen, ne? Habe ich so Bock, ihm Millionen Fragen zu stellen. Ja. Jedes Mal, wenn wir aufgelegt haben, habe ich gedacht, scheiße, ich wollte ihn doch noch das und das fragen. Merkt ihr das? Weil ganz oft war das so, dass wir von einem Thema zum nächsten gesprungen sind und wir haben beide gelacht und gesagt, wir sind beide so
im Flow,
neugierig, übereinander so viel kennenzulernen und einfach echtes Interesse zu haben.
Ja.
Plus ist das auch, finde ich, dieses Fragen stellen und ein Gespräch führen können, ist für uns Frauen, wenn wir testen wollen, der einzige Test, den ich irgendwie tatsächlich empfehlen würde. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Tests in Beziehungen. Mm-mm. Aber Gespräche sind einfach ist das, was dich am meisten binden könnte an die Person. Ja. Das ist so eine natürliche Fähigkeit, eine Verbindung herzustellen. Und ihr müsst auch bedenken, stellt euch vor, ihr habt später irgendwie Kinderhaus, was auch immer. Das Einzige, was euch irgendwie nochmal näher oder auseinanderbringen kann, sind eben Gespräche oder eben Stille. Und das ist etwas, ich möchte in 30 Jahren immer noch mit meinem Partner Themen besprechen. Oder wenn ich gestern auf TikTok was gesehen, gelernt, was auch immer habe, möchte ich das dem Partner zeigen und nicht nur ein TikTok-Video hin und her senden. So wie wir das mit Freundschaften machen. Man würde meinen, nach 7 Jahren Podcast und wie lange kennen wir uns, 19 Jahre, dürften du und ich eigentlich gar keine Gesprächsthemen mehr haben. Aber wir haben einfach jeden Tag Millionen Themen, wo wir uns hinsetzen könnten und drüber sprechen könnten. Einfach, weil wir uns nicht jeden Furz erzählen, sondern weil wir uns einfach Sachen erzählen, die vielleicht nicht offensichtlich sind oder die sich in uns verändert haben. Oder weil da ein neuer Mensch im Leben ist und man darüber reden möchte, könnte, was auch immer, das darf man halt nicht vergessen. Das ist genauso bei der Partnerschaft, weil ganz viele denken sich vielleicht, naja, man ist jetzt 5 Jahre zusammen, was soll man denn einander erzählen? Es gibt immer was zu erzählen.
Und ich würde sogar sagen, es gibt immer mehr.
Immer mehr, eben, weil man sich vielleicht sogar auch weiterentwickelt zusammen.
Ja, und gewisse Dinge zusammen erlebt und sich nicht ständig nur über das Wetter unterhält. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit manchen Menschen einfach nur einmal im Jahr zu meinem Geburtstag Kontakt habe, denen auf jeden Fall eine schlechtere Kommunikation und weniger Themen als mit dir, weil da wird sich dann nur über das Wetter und über Luftfeuchtigkeit unterhalten.
Genau das. Und Fragen stellen, Kommunikation führen, das ist nicht einfach nur ein Smalltalk. Und ich sage ja die letzten paar Jahre wirklich ganz dolle, dass ich Smalltalk unfassbar, unfassbar dolle hasse. Ich möchte lieber direkt über deinen toten Vater sprechen, als irgendwie über das Wetter. Und das ist auch vielleicht nicht gesund, aber ich habe keinen Bock, Smalltalk zu führen.
Nee, und wir haben auch keinen Bock, Interviews zu führen.
Hast du? So, lass uns mal ein paar Tipps zusammensammeln. Ja. Wir pappeln hier schon wieder viel länger, als ich wollte.
So.
Lass mal schauen, ob wir Tipps zusammengekriegt bekommen, was man tun kann.
Ja.
Vor allem im Dating eben. Um das Thema Kommunikation so ein bisschen auf ein Level zu bringen, was angenehmer ist.
Ja.
Ich würde sagen, man sollte aufhören, Interviews zu führen.
Ja.
Schau, also im Sinne von, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, könnte ich natürlich 10 Fragen vorbereiten und die an ihn rüberwerfen und schauen, was er antwortet. Aber das Gespräch sollte sich auf keinen Fall wie ein scheiß Interview anfühlen, sondern sollte, was du ja schon gesagt hast, ein Hin und Her sein, ein Ping-Pong-Spiel. Es sollte immer irgendwas zurückkommen. Es sollte auch dem Partner die Möglichkeit gegeben werden, das Thema zu wechseln. Und es gibt auch unangenehme Themen. Und das sollte sich nicht anfühlen wie so ein CV-Bewerbungsgespräch, während man auf dem Date ist. Und ich finde es ganz geil, wenn man sich so wohl fühlt, dass man einander diese Fragen hinterher wirft, aber es ist immer noch ganz wichtig, wie kommt das rüber, wie stellst du diese Fragen, ist das eine Frage bam, 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 nach der anderen oder ist das ein Gespräch, was im Fluss ist?
Mhm.
Kein Interview.
Ja, und wenn man sich, also generell, was ich jetzt sagen will, gilt generell, aber auch wenn du das Gefühl hast, du bist gerade wieder in so einer, weil du in diesem Mindset bist, wir können uns ja auch charakterlich nicht verändern, wenn du merkst, dass du die Stille füllen willst und wenn du merkst, dass du jetzt schon wieder performen möchtest, dann meinetwegen, geh kurz auf Toilette, sammel dich ganz kurz, komm wieder zurück zur Dating-Situation und schock die andere Person einfach mal mit einem Fun-Fact von dir, mit einer Information von dir, ohne dass du gefragt wurdest, weil es kann ja auch sein, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, aus Nervosität, aus Unfähigkeit der Kommunikation, weil man es nicht gelernt hat, zwing diese Person, sich mal damit auseinanderzusetzen, dass du auch etwas sagst, weil ich finde, manchmal muss man vielleicht auch die Tür zärtlich öffnen, damit die andere Person überhaupt eine Chance hat, auf einen einzugehen. Viele Menschen trauen sich dann nicht, das Wort zu ergreifen oder was auch immer. Deswegen teil du mal was von dir und guck, wie die andere Person darauf reagiert. Und wenn es komplett wegignoriert wird, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob diese Person Interesse hat oder nicht. Mhm. Weil ich finde es okay, wenn man aus gewissen Gründen es nicht schafft, das Zepter zu übernehmen und der eine aktiv ist und der andere eher passiv. Deswegen finde ich so einen kleinen Einwurf refreshing,
total.
Gucken, fragt er nach, geht er darauf ein, bleibt er bei sich, geht er zu dir, guckt er an die Decke, guckt er aus dem Fenster, will er was bestellen, wenn du was fragst, geht er direkt auf Toilette, sagt er, interessiert ihn nicht, spricht er von seiner Katze.
Das hatte ich mit dem Schweiger ganz viel, das war irgendwie ein Moment, war mir total prägnant hängen geblieben, das war bevor ich meine Ausbildung angefangen habe zum Coach, meinte ich irgendwann beim Telefon zu ihm, ja, ich bin total gespannt, ich habe ganz lange drauf gewartet und gekämpft, um mir das finanziell irgendwie auch zu ermöglichen, dass ich diese Coaching-Weiterbildung mache und die geht nächste Woche los. Und er so, cool.
Hm.
Junge, der hat mich noch nicht mal gefragt, zu welchem Thema. Ich habe gesagt, eine Ausbildung, der hat noch nicht mal gefragt, was für eine Ausbildung das ist.
Ja.
Wieso nächste Woche, wieso gekämpft, wieso, was ist los? Er hat kein einziges Mal nachgefragt.
So viele Fragen wären möglich gewesen.
Das ist so heftig für mich gewesen, weil ich mir dachte, das ist so, als würde ich gerade sagen, ich bin schwanger geworden und er sagt, cool.
Und so, wie du eben gerade schon gesagt hast, wenn man manchmal auch nicht weiß, was man sagen soll, dann ist es auch so ein kleiner Tipp, greif zumindest auf oder er sollte zumindest aufgreifen, was man gesagt hat, damit man das Gefühl hat, dass er mit einem ist und nicht mit seinen Gedanken abschweift, während man eine Unterhaltung führt und über seine Gefühle spricht. Und wenn man einfach darüber redet, ja, wenn du in eine saure Gurke im Burger beißt, wird dir ganz schlecht, könnte auch ein Gesprächsthema draus werden.
Ja, das einfach ist nur aufgreifen. Auch wieder das, was ich vorhin meinte, was ich gelernt habe im Coaching. Aktives Zuhören nennt sich das. Wenn ich also nervös bin und nicht weiß, was ich darauf fragen soll, hätte er sagen können, du fängst eine neue Wortbildung an. Das war's. Ich hätte von alleine, I swear to God, jeder wird dann von alleine nochmal weiter drüber erzählen.
Ja.
Ist Fakt.
Ist interessant. Wir sind ja auch keine Superprofessoren und du hast es jetzt nach deiner Coaching-Ausbildung festgestellt, dass das ein simples Tool ist, um einfach Interesse einen Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten, ohne die Aufmerksamkeit.
Du brauchst keine Fragen überlegen, du musst nicht studiert haben. Mhm. Wenn du nervös bist oder du einfach nicht gerne auf Dates bist oder die Frau dich nervös macht, wiederhole einfach, was sie gesagt hat.
Ja.
Und mach das nicht bei jedem Satz, by the way.
Nee, das ist dann ein bisschen retarded. Als hättest du es nicht verstanden.
Ja.
So wie das eine Video, was wir mal gemacht haben. So, und nächster Tipp, darauf achten, Kommunikation, wir dürfen auch durchaus beobachtend sein, verwechsle Redefluss nicht mit Verbindung. Nur weil diese Person ohne Pause, ohne Punkt und Komma spricht, heißt das nicht, dass ihr euch nahe seid. Diese Person möchte entweder gehört werden oder möchte sich selbst beweihräuchern oder braucht die Bühne oder was auch immer. Deswegen verwechselt nicht dieses ganze Blabla, Monologe mit einer echten Verbindung. Das ist Quatsch.
Ja, und ich finde auch ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen, ja, der Partner sollte Interesse an dir zeigen, aber hast du dich gefragt, ob du auch Interesse an ihm hast?
Mhm.
Hast du vielleicht nicht in dem Moment auch wenig Fragen gestellt oder kein Interesse bekommen, aber hast es gar nicht verstanden, weil du so sehr darauf fokussiert warst, darauf zu achten, wie er dich wahrnimmt? Das machen wir nämlich gerne beim Date, dass wir schauen, aber vergessen darauf zu achten, was wir wollen. Frag dich doch einfach mal, habe ich Bock auf ihn?
Ja.
Bin ich neugierig auf ihn? Stelle ich ihm vielleicht keine Fragen? Fühle ich mich gesehen? Gebe ich ihm das Gefühl, dass er auch gesehen wird? Muss ich überhaupt leisten? Oder reicht das, dass ich das gebe, was da ist? Und ist das irgendwie eine Leichtigkeit? Ist das Smalltalk? Ist das irgendwie arbeitsintensiv, sodass du das Gefühl hast, boah, ich muss mich jetzt auf das Telefonat vorbereiten, kann mich drauf freuen? Wollen wir auf gar keinen
Fall. Wir müssen nicht dafür arbeiten, um gesehen und geliebt zu werden. Und davon müssen wir vor allem, wir Frauen, uns lösen, dass wir immer dafür arbeiten müssen. Wenn euch jemand nicht mag, egal wie viel ihr investiert, diese Person wird euch am Ende nicht lieben. Nicht die, die am meisten für Liebe arbeiten, bekommen die meiste Liebe, sondern die, die vielleicht auch sogar das Problem in der Beziehung sind. Vielleicht die, die sogar Stress hervorrufen und dennoch geliebt werden. Man darf einfach existieren und geliebt werden. Liebe ist kein Kampf um Aufmerksamkeit.
Ja. Naja, und wenn... ich würde das zusammenfassen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben tatsächlich vieles gesagt. Ich hätte noch ein, zwei Sachen, die ich beinahe gesagt hätte, aber ich habe das Gefühl, wir haben das schon ganz gut zusammengefasst oder beziehungsweise alles zusammengeschrieben. Ich frage mich, was so mein persönliches Learning wäre aus der Folge, weil ich bin sehr aktiv noch in diesem Zuhören, Finden, Kommunikation, bla bla bla, und ich bin, glaube ich, absolut in meinem Learning-Prozess. Und ich glaube, ich würde für mich selber sagen, dass wenn ein Mann nichts über mich wissen will, nicht die wichtigste Frage wäre, wie mache ich mich interessanter, sondern warum sitze ich noch da? Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, weil wir, auch da muss ich einfach nochmal wiederholen, wir sind zu sehr damit beschäftigt zu sagen, an uns zu arbeiten, an uns zu werkeln. Du sagst, ich mache das schon seit gefühlt mein Leben lang, optimieren, anstatt dass wir einfach sagen, naja, vielleicht muss ich mich in dem Moment gar nicht optimieren und dass es völlig okay so ist, wie es ist und ich einfach vielleicht auch stehen darf und den Raum verlassen darf. Und ein Mensch, der an uns interessiert ist und neugierig ist, von alleine uns dieses tolle, gute Gefühl geben kann.
Und da muss ich jetzt einmal eine positive Sache sagen, weil das ist nämlich eins zu eins dieselbe Situation. Mein Ex-Freund hatte zwischendurch, als wir nicht zusammen waren, Dates. Sie sind Kanu gefahren. Das Mädchen war nett. Sie haben sich in dieses Kanu gesetzt. Die haben sich unterhalten. Und nach 10 Minuten hat er gemerkt, dass es nichts für ihn ist. Und er empfindet so viel Selbstliebe und liebt es ja, gehört zu werden und keine Ahnung was, und hat nicht die Resonanz bekommen, die er gerne gehabt hätte. Und der ist dann einfach respektvoll aufgestanden und hat gesagt, du, ich glaube, das können wir abbrechen, weil er seine Zeit selbst so schätzt. Mhm. Und hat dann einfach gesagt, du, ich glaube, das führt zu nichts, deswegen können wir das Date jetzt nach 10 Minuten abbrechen. Wo andere Menschen, und da muss ich wirklich sagen, ich habe natürlich, ich rede immer über Ex-Freunde, meistens traumatisiert und wütend, weil irgendwann sind es ja dann auch Ex-Freunde geworden aus Gründen. Aber wenn es um das Thema Selbstliebe geht, denke ich oft positiv an meinen Ex-Freund, weil er sich selber so wichtig sieht, dass ihm überhaupt gar nicht bewusst ist, dass er manchmal sogar egoistisch sein könnte. Weil er denkt sich so, hä, also ich bin ja mein ganzes Leben mit mir selbst und dann muss ich ja darauf achten, dass ich selbst glücklich bin. Und wieso sollte ich dann anderen Menschen mehr Kapazitäten geben als mir selbst. So, das macht für ihn logischerweise gar keinen Sinn, weil er so groß geworden ist, weil das für ihn gar keine Frage ist. Und ich würde uns für uns alle wünschen, dass wir, wenn wir merken, dass das Gespräch nicht so verläuft, wie wir uns das wünschen, nach 2, 3 Versuchen, die wir jetzt hier gerade aufgelistet haben, nach 2, 3 Tipps, die wir angewendet haben, wenn wir dann immer noch nicht am Ziel angekommen sind und uns immer noch nicht wohlfühlen, wäre es richtig geil, wenn wir alle aufstehen würden, da kriege ich gerade Gänsehaut am Arsch, wenn wir alle einfach ganz respektvoll aufstehen würden und uns dann nicht durchbeißen, sondern einfach sagen, weißt du was, ich glaube, das ist jetzt einfach hier vielleicht umsonst investierte Zeit für dich und für mich. Ich wünsche dir alles Gute, aber ich glaube, wir kommen nicht auf einen Nenner. Anstatt sich zu quälen und diese Kanufahrt einfach frühzeitig abzubrechen, damit man keine Zeit vergeudet, weder die eigene noch die des anderen. Ja. Und ich glaube, das ist so die Essenz. Es gibt so viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Es wird auf jeden Fall Menschen geben, die zu uns passen und die uns respektieren, auch wenn wir unseren Selbstwert ganz oben hinstellen, anstellen. Wir müssen uns für niemanden verbiegen. Wir sind es immer wert, geliebt zu werden und wir sollten uns nicht verbiegen, ansonsten sind wir die Leidenstragenden am Ende.
Ja, Amen.
So, alles Gute,
viel Glück. Viel Spaß dabei.
Viel Glück.